8. Wissen wir wirklich, was jemand anderes denkt? Nichts führt mehr in die Irre als eine offensichtliche Tatsache. Arthur Conan Doyle. Ich dachte das erste Mal über FOPO nach, als ich kurz vor dem Uni-Abschluss stand. Ich schickte mich an, meinen Abschluss in Psychologie mit dem Schwerpunkt auf Sportpsychologie zu machen. Mein Interesse galt den Qualitäten, die Menschen zu Höchstleistungen verhelfen, nicht dem, was sie zurückhält. Mich interessierte, wie die Besten der Welt sich innerlich organisieren, um in Situationen, in denen viel auf dem Spiel steht, Leistung zu bringen. Wie konnte Charles Lindbergh alleine sein Flugzeug steuern, ohne ein Funkgerät oder einen Fallschirm und manchmal weniger als 10 Meter über den Wellen? Und das für 34 Stunden, bis er den Atlantik überquert hatte. Was hat Jane Goodall die Kraft gegeben, die Geschlechterklischees zu überwinden, sich durchs Unbekannte zu schlagen und die Beziehung zwischen Menschen und Tieren neu zu definieren? Wie haben es Ernest Shackleton und seine Crew geschafft, fast 2 Jahre auf der Endurance zu überleben, beim qualvollen Versuch, den Südpol zu erreichen? Ich liebte mein Studiengebiet, aber das Stigma der traditionellen Psychologie haftete daran. Weniger als ein Jahrhundert zuvor hatte man noch Menschen eingesperrt, weil sie verrückt waren, und unsere Kultur hegte immer noch extrem negative Ansichten über das Thema psychische Gesundheit. Zu einem Psychologen zu gehen, wurde weithin als ein Zeichen moralischer oder charakterlicher Schwäche angesehen. Man glaubte, Psychologie drehe sich nur darum, eine malade psychische Gesundheit zu verbessern und nicht bessere Leistungen zu bringen, in das eigene Wohlergehen zu investieren oder sich einfach weiterzuentwickeln. Die Regeln der traditionellen Psychologie hatten zu Fehleinschätzungen dieses Gebiets beigetragen. Psychologie war etwas, das man lieber nicht offen sichtbar präsentieren wollte. Ein Klient betritt einen ruhigen Zufluchtsort, in dem er seine innere Welt einem Profi offenlegt, der schwört, das Treffen oder die Beziehung niemals öffentlich zu machen. Wenn ein Klient den Psychologen außerhalb der Praxis trifft, sollte der Psychologe wie ein wortloser Geist an ihm vorüberschweben. Außer der Klient spricht ihn an. Es war wie in Fight Club. Die erste Regel der Psychologie: sprich nicht über die Psychologie. Die Geheimniskrämerei, welche die Branche umgab, war unbeabsichtigt ein guter Nährboden für Scham. In der Branche herrschten geschriebene und ungeschriebene Regeln, Konventionen und Praktiken, welche die beteiligten Personen, Gesetze und die Regierung durchsetzten. Ich sollte auf eine Art agieren, dass man zwischen den Zeilen lesen musste. Das wollte ich ändern. Ich wollte der Psychologie einen würdigen Platz geben und sie aus dem Schatten holen. Aber ich sorgte mich, andere in meiner Branche könnten denken, ich verstoße gegen die althergebrachten Regeln. Also arbeitete ich nach dem Abschluss in den Randbereichen der Sportpsychologie. Ich arbeitete im Action- und Adventure-Sport, allgemein als Extremsport bekannt. Ein Grenzbereich, in dem es so aussah, als stünden die Regeln noch nicht fest. Ich hatte das Glück, beauftragt zu werden, um mit den besten MMA-Kämpfern, MMA steht für Mixed Martial Arts, zu arbeiten. Nach einem 5 Monate dauernden Trainingscamp stand unsere letzte Trainingssession an und das Team stieg in den Flieger nach Las Vegas. Wir kamen 3 Tage vor dem Event an, um am Wiegen teilzunehmen, Interviews zu geben und vor Ort zu trainieren. Am Abend des Wettkampfes gingen der Kämpfer, sein Trainer und ich in der Umkleidekabine den gesamten Ablauf vor dem Kampf durch. Körperliches Aufwärmen sowie technisches und mentales Warm-up. Bei letzterem bringt sich der Kämpfer in den richtigen Zustand, verankert sein Ziel und aktiviert sein ideales Mindset für den Wettkampf, bevor er die Arena betritt. Der Gang zum Käfig kann einen Kämpfer entgleisen lassen. Das Spotlight scheint grell, die Musik dröhnt auf voller Lautstärke, das Brüllen der Menge lässt die Haare im Nacken zu Berge stehen. Fast 20.000 Menschen im Stadion wollen Blut sehen und Millionen zu Hause vor dem Fernseher. Die Kämpfer stehen kurz vor einem konfliktträchtigen Moment, einem buchstäblichen Schlachtfeld, und die Energie der Masse ist frenetisch. Sich vor dem Kampf zu fürchten ist nicht ungewöhnlich, trotz des Selbstvertrauens und Muts, den die Kämpfer ausstrahlen. In einen Stahlkäfig zu steigen, mit den besten Kämpfern auf dem Planeten, die einen mit Gewalt zum Aufgeben bringen wollen, kann die Nerven durcheinanderrütteln. Für Weltklasse-Sportler sind die Details wichtig. Wir haben nicht nur den Gang zum Kampf in der leeren Arena dreimal wiederholt. Wir hatten auch in den Monaten vor dem Kampf mentale Bilder dieses Gangs erstellt. Um diese Bilder zu nutzen, aktiviert ein Sportler alle 5 Sinne, um einzuüben, wie er oder sie sich fühlen und welche Leistung er oder sie erbringen will. Dazu gehört nicht nur das, was im Käfig passiert, sondern es zählen auch die Momente davor. Wie er sich beim Warm-up im Vorbereitungsraum fühlen will. Wie er sich fühlen will, wenn das Kamerateam und die Security dazukommen, während sie auf das grüne Licht warten, um den Raum zu verlassen und die Arena zu betreten. Welche Haltung er einnehmen will, sobald er die rhythmischen Gesänge, das Schreien, Buhen und Jubeln hört, wenn er die Arena betritt. Unser Team hatte sich für diesen Moment vorbereitet. Wir haben sogar die Umarmungen und Handschläge geübt, bevor er zum Käfig hinaufgeht. Was wir nicht übten, war, wo die Trainer nach der Umarmung hingehen. Am Abend des Kampfes lief der Gang zum Käfig genau wie geplant. Als wir das Oktagon erreichten, trennten sich unsere Wege von dem des Kämpfers und der technische Koordinator des Events dirigierte uns zu unseren Trainerplätzen, wobei wir an den Kameras vorbeigingen. Als die Glocke erklang, hielt sich der Kämpfer an den Plan, den er wiederholt visualisiert hatte. Er bewegte sich kaum, um Energie zu sparen. Er wechselte öfter die Schlagtaktik, damit sein Gegner, der mehr Erfahrung hatte, kein Muster in seinen Bewegungen erkennen konnte. Er blieb ungewöhnlich ruhig angesichts seines Gegners, der zunehmend aufgeregter war. Mit dem Sieg über den Gegner, welcher der überragende Favorit gewesen war, machte er sich einen Namen in diesem Sport. Unser Team war ekstatisch. Monate harter Arbeit hatten sich bezahlt gemacht. Ich war vom normalen Pfad der Sportpsychologen abgewichen, als ich die Arbeit in der Welt der MMA begann. Sie erwies sich als ein wunderbares Labor, um zu verstehen, wie der Verstand unter Druck arbeitet. Es gibt wenig Spielraum für Fehler in einer feindlichen Umgebung, in der die mentalen Skills, Ruhe, Selbstvertrauen, Fokus, Aufmerksamkeit eines Menschen, der Leistung bringen soll, messerscharf sein müssen, wenn der Kämpfer nicht einen hohen Preis bezahlen will. Ich feierte im Stillen während der Autofahrt vom Kampf nach Hause, als mein Mentor mich anrief. Die ersten Worte aus seinem Mund waren: »Gervais, was hast du da eigentlich im Fernsehen gemacht, als du hinter dem Sportler hergelaufen bist?« Seine Worte trafen mich wie ein Schulbus und bestätigten meine schlimmsten Ängste. Er war eine respektierte Persönlichkeit, hochgeschätzt in unserer Branche, und ließ mich wissen, dass die Psychologie hinter geschlossene Türen gehört. Mir war es peinlich, dass er dachte, ich tue etwas, das sich in unserer Branche nicht schickt. Im Bruchteil einer Sekunde war meine Siegesstimmung dahin, und ich wollte mich in ein Loch verkriechen. Ich rief Lisa an, als ich zum Hotel zurückkam, um den Kopf frei zu bekommen. Lisa war schon auf der Highschool meine große Liebe, und wir waren damals seit 10 Jahren verheiratet. Ihre Vorfahren stammen aus Kuba und El Salvador. Sie ist gerade heraus, sagt einem ungeschönt die Wahrheit, und stets meine erste Anlaufstelle, wenn mich jemand auf den Boden der Tatsachen zurückholen soll. Sie sagte 3 Worte. Scheiß auf den. Der Paradigmenwechsel. Ihr Rat half mir, mich aus diesem Loch wieder zu befreien, aber die Meinung meines Mentors hallte noch jahrelang nach. Ich achtete darauf, fast 1 Jahrzehnt lang nicht mehr in den Medien zu erscheinen. Ich wollte nicht den Eindruck erwecken, mich zu wichtig zu nehmen. Nach und nach interessierten sich die Medien immer mehr für die Psyche und all die Möglichkeiten des Storytellings, die sich dadurch auftaten. Das war einleuchtend. Auf dem Elite-Niveau wird das Spiel in vielen Sportarten mit dem Kopf entschieden. Die hauchdünnen Unterschiede zwischen Sieg und Niederlage stammen häufig daher, wie gut ein Athlet darin ist, seinen Verstand einzusetzen. Der Körper ist nur eine Erweiterung dessen, was jemand mental erreichen kann. Ich arbeitete an einigen Projekten, über welche die Medien berichteten, was mir aufzeigte, wie sehr die öffentliche Debatte dazu dienen kann, die Psychologie zu entstigmatisieren und zu fördern. Ich unterstützte den österreichischen Fallschirmspringer Felix Baumgartner beim Red Bull Stratos Projekt, als er aus einer Druckkapsel in über 38 Kilometer Höhe über dem Erdboden mit dem Fallschirm absprang und zum ersten Menschen wurde, der ohne mechanische Hilfsmittel die Schallmauer durchbrach. Ich arbeitete als erster Psychologe, der voll in die Organisation integriert war, mit den Seattle Seahawks zusammen und an der Seitenlinie der NFL. 9 Jahre half ich Trainer Pete Carroll, eine beziehungsbasierte Kultur einzuführen und mentales Training zum Teil der DNA der Organisation zu machen. Kerry Walsh Jennings und Misty May Treanor sprachen offen über unser Mindset-Training, als sie zu den ersten Beachvolleyballspielerinnen avancierten, die in 3 aufeinanderfolgenden Olympischen Spielen Gold gewannen. Später publizierte ich den Finding Mastery Podcast mit Fokus auf Psychologie. Jede Woche thematisiere ich darin, wie das psychologische Rüstzeug und die mentalen Skills von Personen funktionieren, die antreten, um Höchstleistungen zu erbringen. Ich erhielt enorm viel Unterstützung von Kollegen, weil ich den Vorhang zur Seite geschoben hatte, hinter dem die Psychologie sich verbarg. Sicher gab es auch die Hüter der Branche, die so weitermachen wollten wie gewohnt, aber mir wurde klar, dass ich meine Angst vor allem auf andere projiziert hatte. In Wahrheit folgte ich meinem eigenen inneren Monolog und meinen Ansichten darüber, gegen die Konventionen zu verstoßen. Wer war ich schon, dass ich die Weisheit derjenigen in Frage stellte, die vor mir kamen? Ich hatte Jahre zuvor geschworen, sollte ich jemals meinem Mentor wieder begegnen, würde ich herausfinden, was er mit seinen Kommentaren nach dem Kampf gemeint hatte. Ich hatte dieser Meinung so viel Gewicht beigemessen. Für mich war er die Stimme der psychologischen Autorität. Er war derjenige, der die Steintafeln vom Berg hinabgetragen hatte. Was genau hatte er gemeint? War es seine Absicht gewesen, mich auf meinen Platz zu verweisen? Sah er sich wirklich als der Hüter der Tradition in der Psychologie? Glaubte er, ich habe meine Grenzen überschritten? Projizierte er seinen eigenen inneren Konflikt auf mich? Dann passierte es. Der Moment kam. Ich hatte gerade eine Rede bei einer wichtigen Konferenz beendet, ließ das Podium hinter mir und sah ihn am Rand der ersten Reihe sitzen. Allein. Wir sahen uns in die Augen. Ich dachte mir, das ist die Gelegenheit, genauer zu erfahren, was er vor 10 Jahren gemeint und wieso er es gesagt hat. Als ich mich mit einigen Leuten aus dem Publikum nach dem Event traf, sahen wir uns erneut in die Augen. Aber er blieb sitzen, wo er war. Mir kam der Gedanke, er will, dass ich zu ihm rübergehe. Schließlich lichtete sich die Menge. Als ich auf ihn zuging, sah er kleiner aus, als ich ihn in Erinnerung hatte. Nahezu gebrechlich. Er trug Bart, Brille und ein Herringbone-Tweed-Jackett, als hätte man ihn für eine Filmrolle als Psychologe des 19. Jahrhunderts besetzt. Als wir uns gegenüberstanden, war all die Angst, die ich vor seiner Meinung vor Jahren gehabt hatte, verschwunden. In diesem Moment war es mir egal. Es schien lächerlich, dass ich es so lang mit mir herumgeschleppt hatte. Wir redeten ein paar Minuten über die Herausforderungen des Psychologiebereichs, schüttelten uns die Hände und trennten uns. Ich hatte all die Jahre seine angebliche Meinung mit mir herumgetragen. Sie hatte beeinflusst, ob ich Karriereentscheidungen getroffen hatte oder nicht und welche Chancen ich genutzt oder nicht genutzt hatte. Warum? Wegen einer Meinung, die vielleicht nicht einmal seine tatsächliche Ansicht gewesen war. Abblocken oder erkunden? Die Meinung meines Mentors über ein Jahrzehnt vorher schien mir damals so deutlich gewesen zu sein. Gervais, die Psychologie ist eine private Angelegenheit und gehört hinter verschlossene Türen. Du brichst ungeschriebene Regeln, das steht dir nicht zu. Ich werde nie wirklich wissen, was er gedacht hat, und es spielt keine Rolle. Was eine Rolle spielte, war, was ich daraus gemacht hatte. Mir fehlte jede Neugier auf das, was er sagte. Ich wusste, was er sagte. Ich war mir sicher, das war, was er meinte. Seine Worte durchfuhren mich wie ein Stromstoß. Ich reagierte. Ich verteidigte mich nicht, aber nahm eine defensive Haltung ein. Ich schützte mich selbst, indem ich es herunterspielte, auf Nummer sicher spielte, mir schwor, mich nicht wieder einer derartigen Kritik auszusetzen. Nach unserem Handschlag überlegte ich, wieso seine Reaktion eine solche Wirkung auf mich gehabt hatte. Wieso war mir seine Meinung so wichtig? Wieso ließ ich mir von einem externen Ereignis mein internes Erleben diktieren? Was konnte ich daraus über mein Innenleben lernen? Seit den frühen Tagen auf dem Graduiertenkolleg hatte ich den Spagat vollzogen zwischen dem Pfad, den ich verfolgen wollte, und dem Pfad, dem ich folgen sollte, voller Warnschilder, Regeln und Traditionen. Ich wusste nicht, wie ich diese Quadratur des Kreises vollziehen sollte. Es war wie ein Zen-Koan. Wie kann ich nach den Regeln spielen, und sie gleichzeitig brechen. Die Reaktion meines Mentors löste etwas in mir aus, das ich lange mit mir herumgetragen hatte. Ich hatte mich gefürchtet, was andere dächten, wenn ich auf dem Gebiet der Psychologie gegen den Strom schwamm. Ich hegte dieses wirkungsvolle, innerliche Narrativ darüber, was Sie, eine nebulös umrissene Gruppe von Menschen, die in meinem gewählten Fachgebiet über Macht verfügten, sagen würden, wenn ich mich nicht den Regeln fügte. Ein Einstein-Zitat ging mir als Endlosschleife durch den Kopf. Eine Frage raubt mir den Verstand. Bin ich verrückt oder sind es die anderen? Als mein Mentor sich nach dem Kampf äußerte, kamen seine Worte einfach so heraus, aber ich habe ihnen Bedeutung, Gewicht und meine eigene Interpretation gegeben. Seine Kritik darüber, dass ich im Hintergrund stand, als der Kämpfer den Ring betrat, trieb eine Überzeugung an, die ich bereits hatte. Mein Mentor betrat direkt die Bühne der Geschichte, die sich bereits in meinem Kopf abspielte.